Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Kellner Live und bei mir zu Gast im Studio ist jetzt die FPÖ-Nationalratsabgeordnete, Sozialsprecherin und stellvertretende Klubobfrau Dagmar Belakovic. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Fellner.
Ich will natürlich noch einmal kurz beginnen. Wir haben jetzt eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Die FPÖ sitzt jetzt nicht in dieser Koalition, nachdem Sie ja doch längere Zeit auch mit der ÖVP verhandelt haben. Sind Sie enttäuscht, dass es im Endeffekt nicht geklappt hat?
Nein, ich bin nicht enttäuscht, weil es war ziemlich rasch klar, dass die ÖVP eigentlich nicht ernsthaft verhandelt. Also zumindest in meinem Bereich, im Sozialbereich, der ja sehr viele Themenbereiche umfasst, war das relativ rasch klar, dass es da also nicht darum gegangen ist, hier irgendwelche Reformen zu machen, sondern das einzige Allheilmittel, das damals gekommen ist von der ÖVP, war, sowohl im Gesundheitsbereich wie auch im Arbeitsmarkt, Zuzug aus Drittstaaten. Also. Und jeder Reformvorschlag, der von uns gekommen ist, wurde sofort abgeblockt. Also für mich hat das ziemlich rasch den Anschein gehabt, dass die ÖVP hier nicht ernsthaft verhandelt.
Also Sie waren der Meinung oder sind der Meinung, dass man anscheinend Verhandlungen?
Das waren tatsächlich nicht ernst gemeinte Verhandlungen, ja.
Mhm. Jetzt gibt es aber auch einige, die sagen, die FPÖ und insbesondere Herbert Kickl, die haben sich verpokert, die haben zu hart hier im Endeffekt verhandelt und man hätte halt auf die ÖVP zugehen müssen, insbesondere was die Ministerienaufteilung betrifft. Ist das nicht zum Teil auch richtig? Hätte man sich hier mit der ÖVP nicht einigen können, wenn man Zugeständnisse bei den Ministerien gemacht hätte?
Also ich glaube, worum es geht, sind Inhalte, viel weniger die Positionen. Und das ist das Problem gewesen bei der ÖVP. Die wollte ja eigentlich nur über Ministerien verhandeln. Und soweit also man das beobachten konnte, hat Herbert Kickl hier tatsächlich auch, ist wirklich auf die ÖVP zugegangen. Also am Ende des Tages hätte die ÖVP als zweitplatzierte Partei mehr Ministerien gehabt, auch sehr große, mächtige Ministerien wie das Infrastrukturministerium oder das Sozialministerium, wo die gesamte Sozialversicherung drinnen steckt. Aber das war ein Justament-Standpunkt der Österreichischen Volkspartei, dass sie das nicht wollte. Und vor allem, es war auch inhaltlich tatsächlich so, dass es sich ja nicht mehr bewegt haben, beziehungsweise auch keine Termine hergegeben haben für weitere Verhandlungen. Ich muss ja mal dazu sagen, wir haben ja sehr, sehr spät überhaupt zu verhandeln begonnen. Nachdem das Budget gemeldet war in Brüssel, hatte ich den Eindruck, die ÖVP hat es jetzt nicht besonders eilig mit den weiteren Verhandlungen.
Sie haben das Budget angesprochen. Heute ist bekannt geworden, dass das Budgetdefizit bei 4,7% liegt im Vorjahr. Rechnen Sie eigentlich angesichts dessen mit einem weiteren Sparpaket, weil die derzeitigen Sparmaßnahmen werden wohl nicht ausreichen?
Naja, ich rechne ehrlich gesagt damit, dass es jetzt zu einem Defizitverfahren der EU kommen wird. Wir wissen heute auch noch gar nicht, ob das jetzt das Ende der Fahnenstange ist. Beispielsweise ist der Rechnungsabschluss in Wien noch gar nicht fertig. Das heißt, das ist nur eine Prognose. Und wenn man jetzt schon weiß, was sich in Wien derzeit abspielt, in welchen Teilbereichen, wie stark Wien tatsächlich verschuldet ist, und es kommt auch nicht von ungefähr, dass gerade Wien so viel Interesse daran hatte, am Infrastrukturministerium auf der einen Seite und am Finanzministerium auf der anderen Seite, damit eben frisches Geld auch nach Wien reinkommt, damit man auch den U-Bahn-Bau relativ zügig weiterführen kann, dann muss man als gelernter Österreicher eigentlich darauf warten, ob dann nicht im Juni noch einmal etwas draufkommt. Und das ist eigentlich unfassbar, was hier verludert worden ist in den letzten Jahren. Der Wohlstand in Wirklichkeit der Österreicher ist hier verspekuliert worden. Und das ist der eigentliche Skandal. Und die Herrschaften machen aber weiter, als gäbe es keinen Morgen und reden sich auf irgendwelche Krisen aus. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben eine riesengroße Inflation gehabt. Das heißt, die Preise sind enorm gestiegen. Die Einnahmen, die Steuereinnahmen über die Mehrwertsteuer, über die Mineralölsteuer, die sind gesprudelt. Die waren extrem hoch. Und trotzdem haben wir das größte Defizit. Also diese letzte Bundesregierung, die hat uns tatsächlich also schon in eine Situation gebracht, die äußerst bedenklich ist. Also das ist wirklich ein Budgetcrash, den wir da erleben.
Jetzt hat die FPÖ und ja auch Sie im Nationalrat das aktuelle Sparpaket und die Sparmaßnahmen kritisiert. Die ÖVP entgegnet dem immer und sagt, naja, Sie hätten das ja alles gemeinsam beschlossen damals und die FPÖ wäre für all diese Sparmaßnahmen gewesen, Stichwort auch Pensionen.
Schauen Sie, Herr Fellner, und deswegen, ich habe jetzt vorm Wegfahren noch einmal nachgeschaut, weil ich gewusst habe, das wird wiederkommen, weil diese Geschichte kommt immer und immer und immer wieder. Selbst der Herr Bundeskanzler stellt Behauptungen auf, er hat einen Brief unterschrieben und offensichtlich nicht gelesen, was in der Excel-Tabelle steht. Und das ist hier dieser Punkt der Krankenkassen und da steht eben nichts, weil, und das ist der Brief genau so, ist er an Brüssel geschickt worden. Weil es von Ich weiß, dass die ÖVP das wollte. Die wollte das tatsächlich, dass von Anfang an die Pensionisten einen höheren Krankenkassenbeitrag bezahlen. Das ist natürlich richtig, dass darüber gesprochen wurde. Wir wollten das nicht. Der Budgetsprecher Hubert Fuchs hat das dann tatsächlich also auch rausreklamiert, also rausverhandelt, gemeinsam mit dem damaligen Finanzminister Mayer von der ÖVP. Und das war das Endergebnis. Wir wollten eine Anpassung der Krankenkassenbeiträge, aber da hatten wir vor allem jene im Fokus, die noch nie etwas in dieses System einbezahlt haben, mit Sicherheit nicht die Pensionisten. Und bis vor wenigen Tagen war das relativ einfach zu finden auf der Homepage des Finanzministeriums. Jetzt habe ich es direkt nicht gefunden. Aber ich habe es erstens abgespeichert und ich werde mich auch in den nächsten Tagen plagen, es wieder zu finden. Ich habe sehr, sehr vielen Bürgern das auch schon, diese Links geschickt, wie man da draufkommt, die das alle gar nicht fassen konnten, dass es tatsächlich hier nicht ein Wort steht, dass es hier um Pensionen geht, sondern hier ging es tatsächlich um Anpassungen. Und da waren für uns vor allem Asylwerber, Asylberechtigte, die in noch nie etwas einbezahlt haben in dieses System, die wir hier auch hineinbringen wollten.
Jetzt gibt es ja doch einige Politiker, die für dieses Budgetdefizit verantwortlich sind. Die ehemaligen Finanzminister, zumindest der letzte, der mittlerweile Kommissar in Brüssel ist. Sollte man diese Politiker eigentlich irgendwie zur Rechenschaft ziehen, Ihrer Meinung nach?
Nein, man sollte die gesamte Regierung zur Rechenschaft ziehen, weil es kann mir ja keiner erklären, dass der damalige Bundeskanzler Nehammer nichts davon gewusst hat. Also das glaube ich einfach nicht. Und in Wirklichkeit ist das ja, so ein Budget ist ja ein Konglomerat aus verschiedenen, Bereichen. Da sind ja alle Ministerien letzten Endes daran beteiligt. Ich gehe auch davon aus, dass im ehemaligen Umweltministerium oder in diesem, wo halt alles zusammen war bei der Frau Gewessler, das sind ja enorme Summen einfach verschenkt worden, rausgeschmissen worden, sinnloserweise, für diese ganzen Green Deal und Umbauten, wo niemand etwas davon hat. Also ich glaube, man sollte sich das genau anschauen, aber es ist halt in Österreich so, das höchste der Gefühle ist, einen amtierenden Minister eine Ministerklage anzudrohen. Der braucht eine Mehrheit im Parlament, das gibt es nicht. Und jetzt ist der Herr Brunner auch noch weggelobt worden, auch von der Kommission anerkannt worden. Er hat das größte Budgetdefizit in Österreich hinterlassen. Er wird dort den Scherbenhaufen im Asylwesen hinterlassen. Das ist offensichtlich, der Mann kann es nicht, der will es vielleicht nicht, das weiß ich nicht. Aber und das ist ein Riesenproblem. Sie haben recht, in Wirklichkeit müssten all diese Politiker mal zur Verantwortung gezogen werden und sollten auch einmal sich erklären, wie das zustande kommen kann. Und in Wirklichkeit bräuchte es da auch, die sollten auch eine Wiedergutmachung leisten.
Sie könnten einen Urausschuss einsetzen zum Budgetdefizit. Mhm. Das können Sie auch als FPÖ machen, da brauchen Sie die Regierung nicht dazu. Überlegen Sie das?
Ja, wissen Sie, Herr Pellner, das kann man überlegen, da ist vieles in Überlegung, aber es sind so viele Probleme in unserer Republik, es sind so viele Missstände, dass wir wahrscheinlich schon gar nicht mehr nachkommen mit den vielen, vielen Untersuchungsausschüssen. Sie wissen, Herbert Kickl hat vor der Wahl versprochen, es wird einen Corona-Untersuchungsausschuss geben, es wird wahrscheinlich auch einen BMI-Untersuchungsausschuss geben, es wird einen BMF-Untersuchungsausschuss geben, aber die Frage ist, wann kann das alles stattfinden, wann kann das alles überhaupt starten? Das ist gar nicht so einfach. Man müsste in Wirklichkeit, müsste man das ganze Parlament zum Untersuchungsausschuss langsam erklären, weil es wirklich in jedem Ministerium offensichtlich hier Probleme gegeben hat und hier wirklich verludert worden ist. Das ist jetzt nicht ein normales Problem. Natürlich waren es schwere Zeiten, ja, es waren Krisen, aber die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Es hat ja diese Krisen auch in allen anderen europäischen Ländern gegeben. Österreich hatte die höchste Inflationsrate über 27 Monate hinweg. Österreich hat jetzt die stärkste Rezession in allen Euro-Staaten. Ich meine, die haben alle dieselben Voraussetzungen, auch die anderen Länder in der EU. Also da ist schon sehr viel selbst verursacht. Und da kann man nicht immer so wegdodeln und sagen, naja, wir haben es so schwer gehabt. Die anderen auch. Die anderen haben offensichtlich nicht so dumme und so unfähige Politiker gehabt wie wir.
Sie haben das Thema Corona jetzt gerade angesprochen. Jetzt hatten wir ja vor kurzem den fünfjährigen Corona-Jahrestag. Hat die Politik aus der Corona-Zeit Ihrer Meinung nach gelernt?
Nein. Also diesen Eindruck habe ich nicht. Es hat auch bis heute keine Aufarbeitung gegeben aus der Corona-Zeit. Man hat das irgendwie gesagt, ja, es wurden halt, das hat eh, ja, man hätte die Schulen vielleicht nicht so viel sperren sollen. Das ist ein bisschen zu wenig, das ist keine Aufarbeitung. Eine Aufarbeitung, darunter stelle ich mir schon vor, dass man einmal schaut, was wurde alles beschlossen, was war sinnvoll, was hat es bewirkt, hat es den gewünschten Effekt gehabt. Kein anderes Land hatte so viele Schulschließtage wie Österreich, kein anderes Land hatte so viele Lockdown-Tage wie Österreich. Österreich ist das einzige Land mit dem Lockdown für die Ungeimpften. Österreich war das einzige Land mit einer Impfpflicht. Also all das ist schon auch alles hausgemacht. Also die Österreicher waren hier ganz besonders belastet. Und wenn man sich jetzt 5 Jahre später anschaut, wie schaut es denn eigentlich mit den Sterbezahlen aus? Haben diese Maßnahmen den gewünschten Effekt erreicht, dass also in Österreich tatsächlich wenige Personen verstorben sind? Dann muss man sagen, auch das haben wir nicht erreicht. Wir haben diesen Testirrsinn gehabt. Wir haben Kinder jeden zweiten Tag in der Schule getestet. Manche waren dann die Braven, die sich impfen haben lassen und ein goldenes Pickel bekommen, die anderen nicht. Also da sind schon Dinge passiert, dieser Spalt, der in die Gesellschaft hineingetrieben worden ist, indem man Personen als Lebensgefährder gebrandmarkt hat, andere als Lebensretter. Die Ungeimpften durften nicht einkaufen gehen, außer die lebensnotwendigen Artikel, das über Wochen. Zu einem Zeitpunkt, als längst die Omikron-Welle über Österreich gerollt ist, wurde dieser Lockdown für Ungeimpfte immer noch fortgesetzt, weil man gedacht hat, man muss die Menschen hier disziplinieren und erziehen. Dafür wurde die Corona-Zeit missbraucht und das hat meines Erachtens hat das bis heute niemand ehrlich aufgearbeitet. Lehrer, die ihren Job verloren haben, Ärzte, die ihre Approbation verloren haben, all das gehört alles auf den Tisch, in die eine wie in die andere Richtung. Und dann muss man schauen, was würde passieren, wenn wieder so eine Krise käme. Was wir wahrscheinlich hoffentlich alle miteinander hoffen, dass das niemals passiert.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dazu wollen Sie einen Corona-Untersuchungsausschuss, der das aufarbeitet.
Ja, ein Corona-Untersuchungsausschuss, der hier tatsächlich überall reinschaut. Was wusste die Politik zu welchem Zeitpunkt? Sie wissen, spätestens seit die RKI-Files frei geklagt wurden in der Bundesrepublik Deutschland, auch dort wollte man die ja nicht hergeben, ist ja schon sehr viel mehr bekannt. Also die Politik in Deutschland wusste von Anfang an über die Gefährlichkeit des Virus auf der einen Seite, über die Unwirksamkeit der Impfung auf der anderen Seite Bescheid. Ich gehe davon aus, dass es in Österreich ähnlich war. Daher wäre es gut, das aufzuarbeiten. Möglicherweise ist auch das der Grund, warum sich auch die vorige Regierung schon unter Karl Nehammer, die groß versprochen hat, es wird eine Aufarbeitung geben, in Wirklichkeit geweigert hat, irgendetwas aufzuarbeiten.
Sie haben schon diese Spaltung der Gesellschaft angesprochen, die es ja noch immer gibt, muss man sagen, seit Corona, diese Gräben. Aber muss sich die FPÖ da nicht auch teilweise an der eigenen Nase nehmen, dass sie diese Spaltung teilweise auch selber vorangetrieben haben?
Ehrlich gesagt, ich habe niemanden als Lebensgefährder oder als Lebensretter bezeichnet. Auf unseren Demonstrationen, und ich war auf vielen, wie Sie wissen, waren Menschen, die geimpft waren und ungeimpft waren, Hand in Hand oder symbolisch Hand in Hand, jedenfalls sind sie gemeinsam gegen die Maßnahmen aufgestanden, weil es eine individuelle Entscheidung ist, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Ich habe niemanden verurteilt, der sich impfen hat lassen, aber genauso wenig möchte ich mich verurteilen lassen, wenn ich mich nicht impfen lasse. Also das muss ich ehrlicherweise sagen, da sehe ich nicht die Spaltung, sondern wir sind mit allen Personen gemeinsam und Sie würden sich wundern, wie viele tatsächlich geimpfte Menschen auf diesen Demonstrationen waren, weil halt viele den Impfzwang nicht widerstehen konnten auf Druck des Arbeitgebers, Druck auch der Öffentlichkeit. Also da sind ja viele Dinge passiert, die eigentlich auch aufgearbeitet gehören, nicht dieser unterschwellige Impfzwang, den es gegeben hat, dass man in den öffentlichen Dienst nur aufgenommen werden konnte, wenn man sich impfen hat lassen. Also das ist ganz, ganz viel ist da passiert und ich glaube, das muss aufgearbeitet werden. Und das ist die Spaltung gewesen, dass viele einfach mit dem, was sie tun mussten, nicht einverstanden waren.
Aber Sie selber haben einer ORF-Reporterin vor kurzem in einem Interview vorgeworfen, von BioNTech bezahlt.
Nein, das habe ich nicht vorgeworfen, ich habe sie gefragt.
Ja, oder Sie haben sie gefragt.
Ob sie bezahlt wird.
Aber ist das nicht auch, muss man sagen, eine Tonalität, die eben genau zu dieser Spaltung beiträgt?
Herr Fellner, Sie waren bei dem Interview nicht dabei.
Nein, das war
und dieses Interview war ein etwas schräges. Sie haben nur einen ganz kleinen Ausschnitt gesehen. Wir haben ja schon mehrmals angedroht, dass wir dieses Interview jetzt abbrechen werden. Wenn ich dann von einer Journalistin höre, die FPÖ-Hochburgen, in den FPÖ-Hochburgen hat es die meisten Toten gegeben, dann tut es mir fast leid, dass ich so geantwortet habe, wie ich geantwortet habe, weil eigentlich ist das ja ein Widerspruch in sich, weil wenn die ganzen ungeimpften FPÖ-Fans jetzt verstorben sind, in hoher Zahl wird es dort wohl keine Hochburg mehr geben können. Oder sind es doch die anderen? Also das ist ein Widerspruch in sich gewesen. Und verstehen Sie, mit solchen Anschüttungen, das bringt auch niemanden weiter. Und das ist auch meines Erachtens, sind das einfach gedürkte Studien. Weil, wissen Sie, also ich glaube und ich bin auch davon überzeugt, die Ungeimpften wählen jetzt gar nicht alle FPÖ, haben schon damals nicht alle FPÖ gewählt, sondern es ging quer durch alle Parteien. Gerade die Corona-Widerstandsbewegung, also dass man diese Demonstrationen, wo 100.000 über den Ring spaziert sind, die sind aus allen Fraktionen gekommen. Da waren Grünwähler dabei, da waren ÖVP-Wähler dabei, da waren SPÖ-Wähler dabei, da waren viele freiheitliche Wähler dabei. Aber es war gemischt. Und das ist das, glaube ich, was die anderen bis heute nicht verstanden haben, dass es einfach darum ging, hier diese Maßnahmen zu kritisieren, egal welche Weltanschauung man sonst hat. Und das haben die anderen nicht verstanden. Und es wird immer wieder versucht, der Freiheitlichen Partei jetzt umzuhängen. Ihr habt die Bevölkerung gespalten, na ganz im Gegenteil. Wir haben sie eigentlich alle gesammelt. Wie gesagt, geimpfte, ungeimpfte Wähler aller Parteien. Und das, glaube ich, das hat auch diese Bewegung so stark gemacht.
Kommen wir noch zur aktuellen Bundesregierung. Es gibt ja auch eine neue Gesundheits- und Sozialministerin. Mhm. Wie beurteilen Sie denn die neue Ministerin Schumann?
Das ist ganz schwer, Herr Fellner. Ich habe von ihr noch nicht sehr viel wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Es gab bis jetzt einen Gesundheitsausschuss, aber im Sozialbereich haben wir noch nichts gemacht. Ich habe von ihr noch nicht wirklich viel mitbekommen, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich gebe ihr keine Schonfrist, weil es die wirtschaftliche und auch die soziale Situation in Österreich einfach auch gar keine Schonfrist geben kann. Und daher erwarte ich, dass jetzt demnächst Taten von ihr und dann kann ich sie auch beurteilen besser. Jetzt tue ich mir heute noch ein bisschen schwer.
Können Sie der neuen Regierung eigentlich irgendetwas Positives auch abgewinnen?
Es ist ganz schwer, weil die neue Regierung wird momentan sehr dominiert von der neuen Außenministerin, deren einziges Ziel offensichtlich ist, Österreich in die NATO zu führen. Jetzt hat sie erst vor wenigen Tagen wieder in einem amerikanischen Magazin davon gesprochen, dass sie Österreich in die NATO führen will und dass das alles so wichtig ist. Also das ist sehr gefährlich, eine Entwicklung, die ich als sehr gefährlich für Österreich ansehe. Und auch nicht als etwas, was die Mehrheit, also die überwiegende Mehrheit möchte. Also ich glaube, mehr als 80% möchten die Neutralität beibehalten. Das ist also wirklich eine satte Mehrheit. Und die Frau Außenministerin spielt hier schon ein bisschen auch mit dieser Neutralität und auch mit unserem Ansehen und mit unserer Glaubwürdigkeit in der Welt. Das halte ich für sehr gefährlich. Wir haben, also ich glaube, das ist eines der großen Probleme, die wir haben. Wir haben einen Innenminister, der schon mal Innenminister war und es wird sich nichts ändern. Die illegale Migration wird fortgesetzt werden. Also ich sehe hier wenig Spielraum, dass sich etwas zum Besseren ändert. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass der Herr Karner etwas ändern möchte. Also das sind so die ersten...
Der Stopp des Familiennachzugs ist Ihnen zu wenig, denn die Regierung jetzt beschlossen.
Herr Fellner, es gibt keinen Stopp des Familiennachzugs. Es gibt eine Unterbrechung, aber jeder, der jetzt im Zuge eines Familiennachzugs kommt und sich auf die MRK Artikel 8 bezieht, wird trotzdem kommen. Und ganz ehrlich gesagt, es geht nicht um den Familiennachzug, es geht um einen Stopp in unser Asylsystem. Das Asyl an und für sich muss ausgesetzt werden, nicht der Familiennachzug. Und im Übrigen, wenn ich nicht über Familiennachzug komme, komme ich halt so. Also das ist ja lächerlich, das ist ja einfach eine Augenauswischerei. Das ist einfach nur, um den Leuten irgendwie zu zeigen, wir tun eh was. Sie tun überhaupt nichts dafür, sondern ganz im Gegenteil. Es wird weitergehen wie bisher. Polen hat vorgezeigt, in Polen gibt es jetzt einen Asylstopp. Die haben den Notfallparagrafen gezogen. Und wenn man weiß, wie wenig Asylwerber in Polen sind, dann wird Österreich jedenfalls eine Möglichkeit haben, diese Taste zu drücken.
Das heißt, Ihrer Meinung nach sollte man auch einen Notfallparagraf?
Na, selbstverständlich. Kein weiter wie bisher heißt Stopp mit dem Asyl und reihenweise Rückführungen von jenen, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, die hier einen negativen Bescheid haben. Das wird alles nicht passieren.
Sie sind ja, oder die FPÖ ist ja für Neuwahl, aber glauben Sie, dass es in nächster Zeit überhaupt realistisch ist? Weil die Regierung hat sich ja zumindest zum Ziel genommen, diese Legislaturperiode durchzudienen.
Ach, Herr Fellner, ich bin schon so lange in der Politik. Mal abwarten. Das geht manchmal ganz schnell, schneller als man glaubt. Ich kann dazu nichts sagen. Neuwahlen wären jedenfalls der ehrlichere Weg.
Aber was würde sich ändern bei Neuwahlen? Weil die ÖVP will ja anscheinend nicht mit Ihnen zusammenarbeiten. Die anderen Parteien haben es auch ausgeschlossen. Im Endeffekt hätten wir dann vielleicht danach vier Parteien, die gegen die FPÖ regieren, aber die FPÖ sitzt wahrscheinlich wieder nicht in der nächsten Regierung.
Wissen Sie, ich bewundere das, ich weiß nicht, ob da ist keine Glaskugel, woher Sie das alles wissen. Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass nach Neuwahlen, wenn die anderen Parteien verlieren, und so wie Sie das sagen, da gibt es dann eben vier Parteien in einer Regierung, ja, das mag dann sein, aber die Frage ist, sind dann überhaupt noch dieselben Akteure am Spielfeld? Wird es dann noch den Herrn Stocker geben? Wird es dann noch den Herrn Babler geben? Also das ist alles, das sind so viele Wenn und Abers da drinnen. Neuwahlen sind der ehrlichere Weg, weil ich glaube, die letzte Wahl ist geschlagen vor über einem halben Jahr geworden, auch wenn jetzt die Regierung nicht einmal noch einen Monat im Amt ist. Das hat ihm einfach ewig lang gedauert. Ich glaube, es ist wichtig, Neuwahlen, und ich möchte jetzt aber darauf hinweisen, wir haben ja zumindest die Wienerinnen und Wiener haben die Möglichkeit, in wenigen Tagen zu wählen, am 27. April oder in wenigen Wochen zu wählen, am 27. April und auch hier in Wien zu zeigen, dass das, was diese Einheitspartei und diese Koalition aus diesen drei Parteien, in Wien sind ja nur zwei davon, also da hat die ÖVP ja weniger Standing, die regiert dort nicht mit, dass sie das eigentlich ablehnen. Und wenn man nach Wien schaut, dann ist die Situation in Wien ja mindestens so schlimm wie im Bund. Und ich habe es ja schon eingangs erwähnt, die Zahlen, die Budgetzahlen in Wien werden ja eine Katastrophe werden. Und ich habe jetzt nur ein Beispiel. Das ist das Beispiel Wiener Wohnen. Wiener Wohnen hat einen Abgang gehabt im Jahr 23 von 19 Millionen, im Jahr 24 von 90 Millionen. Und aus gut informierten Kreisen hört man, dass es jetzt doppelt so viel werden wird. Das heißt, eine Viertelmilliarde hat Wiener Wohnen tatsächlich in den letzten drei Jahren hier rote Zahlen geschrieben. Eine Viertelmilliarde Wiener Wohnen. Und das, obwohl sie bei jeder Mieterhöhung dabei waren, überall abkassiert haben. Es gibt hier keine Wohnbau- oder Sanierungsoffensive. Und das zeigt ganz einfach, dass in Wien die Situation ganz gleich ist wie im Bund. Es wird zwar das Geld der Bürger einkassiert, aber dann versickert es in irgendwelchen Kanälen. Und das ist das Schäbige. Und daher glaube ich, dass, wenn es jetzt keine Bundeswahlen so schnell gibt, und wie gesagt, sag niemals nie, dann haben zumindest die Wienerinnen und Wiener sind zumindest aufgefordert, diesem Wiener System, das ja mit dem Bundessystem ganz eng korreliert, das ja ganz gleich funktioniert, das sind ja alle Teil dieser Einheitspartei, dort eine Absage zu erteilen und dort zu sagen, so nicht weiter wie bisher. Und vor allem, wenn man sich anschaut, gerade die Stadt Wien, die ja überall einnimmt, die überall permanent die Gebühren erhöht. Also sie haben ja dieses Indexanpassungsgesetz für sämtliche Gebühren. Das wurde selbst als die Inflation extrem hoch war, niemals ausgesetzt. Das heißt, die Stadt Wien hat tatsächlich massivste Einnahmen auf Kosten der Bürger gehabt. Und da werden wir uns schauen, was dann im Juni am Ende des Tages rauskommt. Also Wien ist wirklich massivst verschuldet. Und das sind alles Probleme, die es gibt. Und keiner beginnt nachzudenken, ob es vielleicht auch daran liegt, dass es hier eine Misswirtschaft gibt, dass man zu viel Günstlingswirtschaft macht. All das sind Probleme. Und daher kann ich den Wienerinnen und Wienern nur raten, tatsächlich die Wienwahl zu nutzen, zur Wahl zu gehen und entsprechend Dominik Knepp die Stimme zu geben.
Abschließende Frage noch, was ist das Wahlziel der FPÖ in Wien?
So stark wie möglich zu werden und natürlich den Bürgermeister zu stellen.
Das ist ja mal eine Steilvorlage, die Sie jetzt Dominik Knepp
da gibt. Naja, das ist das Wahlziel. Haben Sie mich jetzt ziemlich nach dem Wahlziel gefragt? Ja. Glauben Sie, dass es in Wien mit dem Bürgermeister Ludwig so weitergehen kann? Sehen Sie das? Und wenn es diesmal nicht klappt, dann klappt es das nächste Mal. Also ich sehe hier eine enorme Bewegung in Wien bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber Sie haben natürlich recht, es ist eine Steilvorlage, weil es wird in Wien ähnlich passieren wie im Bund. Es werden sich alle anderen wieder an einen Tisch setzen, zusammentun und werden die FPÖ wieder außen vor lassen. Das wird sich ähnlich abspielen, das steht zu befürchten. Wo sie das machen können, machen sie das. Das ist vielleicht, das wird wahrscheinlich noch einmal so gehen, aber spätestens 5 Jahre später wird auch das in Wien nicht mehr möglich sein, weil es wird wahrscheinlich auch bei der nächsten Bundesregierung nicht mehr einfach sein, die FPÖ außen vor zu lassen. Auch wenn sich das alle wünschen und wenn sie glauben, sie machen dann eine Viererkoalition. Wie soll denn das funktionieren? Wir haben ja schon jetzt ein Regierungsprogramm von 3 Parteien, wo nichts drinnen steht. Es ist der Stillstand. Das Einzige, was passiert, sie müssen halt einsparen und sparen können sie nicht, wollen sie nicht, also erhöhen sie halt alles oder kürzen sie. Sie kürzen das, was sie den Bürgern auszahlen wollen, wie bei den Pensionen, oder sie erhöhen die Preise, sie erhöhen die Steuern. Das ist die Wahrheit. Und in Wien ist es nicht anders. In Wien werden permanent Gebühren erhöht, alles, was der Herr Bürgermeister einnehmen kann. Und trotzdem ist Wien so hoch verschuldet, wie es noch nie war. Und ich glaube, es muss hier auch eine Wende geben.
Frau Belakovic, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann diskutieren gleich im Studio Gerald Gross und Eva Schütz, auch natürlich zum aktuellen Budgetdefizit. Was heißt das? Kommt ein weiteres Sparpaket und ist das jetzt der letzte Schritt Richtung EU-Defizitverfahren? Ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter.